Meine Predigt für heute steht in Jesaja 48. Sicher ein sehr unbekannter Text. Jesaja 48, Vers 1 bis 22. Ich habe es überschrieben mit unfassbarer Segen unseres Gehorsams. Es ist in der alten Lutherbibel auf der Seite 986 im Alten Testament, also in der ersten Hälfte der Bibel. Höret das, ihr vom Hause Jakob, die ihr heißet mit Namen Israel und aus dem Wasser Judas geflossen sind, die ihr schwöret bei dem Namen des Herrn und gedenke des Gottes in Israel, aber nicht in der Wahrheit noch Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich aus der heiligen Stadt und trotzen auf den Gott Israels, der da heißt, der Herr Zebaut. Ich hab's zuvor verkündiget, dies Zukünftige aus meinem Munde ist's kommen und ich habe es lassen sagen, ich tue es auch plötzlich, dass es kommt. Denn ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken ist eine eiserne Ader und deine Stirn ist Ehren. Ich habe dir's verkündiget zuvor und habe dir's lassen sagen, ehe denn es kommen ist, auf dass du nicht sagen mögest, mein Götze tut's und mein Bild und Götze hat's befohlen. Solches alles hörest du und siehest es und hast doch nicht verkündiget, denn ich habe dir zuvor Neues sagen lassen und Verborgenes, das du nicht wusstest, nun aber ist's geschaffen und nicht dazumal und hast nicht einen Tag zuvor davon gehöret, auf dass du nicht sagen mögest, siehe, das wusste ich wohl. Denn du höretest es nicht und wusstest es auch nicht und dein Ohr war dazumal nicht geöffnet, ich aber wusste wohl, dass du verachten würdest und von Mutterleibe an ein Übeltäter genannt bist. Darum bin ich um meines Namens willen geduldig und um meines Ruhms willen will ich mich dir zu gut enthalten, dass du nicht ausgerottet werdest. Siehe, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends. Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Höre mir zu, Jakob, und du Israel, mein Berufener. Ich bin's, ich bin der Erste, dazu auch der Letzte. Meine Hand hat den Erdboden gegründet und meine rechte Hand hat den Himmel umspannet. Was ich rufe, das steht alles da. Sammelt euch alle und höret. Wer ist unter diesen, der solches verkündigen kann? Der Herr liebet ihn. Darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Armen den Chaldäern beweisen. Ich, ja, ich habe es gesagt, ich habe ihn gerufen, ich will ihn auch kommen lassen und sein Weg soll ihm gelingen. Tretet her zu mir und höre dies, ich hab's nicht im Verborgenen zuvor geredet. Von der Zeit an, da es geredet wird, bin ich da und nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heiligen Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehret, was nützlich ist und leite dich auf dem Wege, den du gehst. O, dass du meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und dein Same würde sein wie Sand und das Gewächs deines Leibes wie desselben Kies, des Name nicht würde ausgerottet noch vertilgt vor mir. Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit fröhlichem Schall, verkündiget und lasset solches hören, bringet es aus bis an der Weltende, sprechet, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöset. Sie hatten keinen Durst, da er sie leitete in der Wüste. Er leitete ihnen Wasser aus Felsen, er ließ ihnen Wasser aus Felsen fließen, er riss den Fels, das Wasser herausrann, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Bis hierher. Das Buch Jesaja ist ein prophetisches Buch. Am Anfang der Prophetenbücher im Alten Testament. Der Name Jesaja heißt, der Herr rettet. Das ist das zentrale Thema von Jesaja gewesen. Kein anderer Prophet enthüllt so viele Gedanken über Rettung, über die Rettung Gottes, über das Heil, wie der Jesaja. Jesaja wirkte nach Jesaja 1, Vers 1 zur Zeit des Königs Usias, des Königs von Juda, in der Zeit zwischen 780 und 740 vor Christus. Jesaja hatte Gesichte, das heißt, er hatte Gottes Offenbarungen und er sagte Ereignisse voraus, die Gott ihm gezeigt hatte. Und er redete von bevorstehenden Gerichten über die Juden und über die Heiden. Jesaja redete vom großen Gericht am Ende der Zeiten, von der Erlösung durch Jesus, den Messias und dem verheißenen Erretter. Dabei redete Jesaja von Jesus als dem Messias, dem Heilsbringer, dem Erretter für die Juden und auch für die Heiden, so in Jesaja 25. Von Anfang an sprach Jesaja vom Abfall des Volkes Gottes, von der Gottlosigkeit. Und er mahnte sein Volk immer und immer wieder zur Umkehr. Und so finden wir diese Ermahnung zur Umkehr zu Gott auch in unserem heutigen Text in Jesaja 48. Und weil diese Ermahnung zur Umkehr für das Volk Gottes auch sehr gut in unsere Zeit passt, deshalb wollen wir das, was Jesaja seinem Volk gesagt hat, auch auf uns heute übertragen. Bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich ein paar Vorbemerkungen noch machen. Es gibt nur einen Gott. Und das ist der Gott der Bibel. Und dieser Gott ist absolut perfekt. Und Gott hat sich offenbart in seinem Wort als Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das sind drei Personen und ist doch nur ein Gott. Und weil Gott perfekt ist, deshalb wissen wir, dass alle Wege, die er geht, keine Verbesserung und keine nachträgliche Veränderung mehr brauchen. Und alles, was Gott in der Vergangenheit gesagt hat, gilt auch in der Zukunft, weil er immer alle Dinge wusste. Gottes Wege sind immer richtig. Und alle Vorhersagen, die er gemacht hat, gehen ganz sicher in Erfüllung. Und deshalb wird jeder, der weise und klug ist, sich immer auf Gott und sein Wort verlassen. Wer weise und klug ist, der wird Gottes Wort annehmen und auf sein eigenes Leben anwenden. Denn nur wer Gottes Wort hört und tut, der kann richtig leben und dem wird sein Leben gelingen. Aber leider glauben wir das nicht. Und dadurch kommen wir in viele Probleme, die wir eigentlich alle vermeiden könnten. Und darüber redet Jesaja 48. Mein erster Punkt, Ermahnung zur Demut und zum blinden Gehorsam. Vers 1, höret das, ihr vom Hause Jakob, die ihr heißet, mit Namen Israel und aus dem Wasser Judas geflossen sind, die ihr schwöret auf den Namen des Herrn und gedenket des Gottes in Israel, aber nicht in der Wahrheit noch Gerechtigkeit. Gott sagt am Anfang, höret das. Ich möchte euch was Wichtiges sagen. Ich will, dass ihr mir zuhört. Dass ihr mein Wort ernst nehmt. Und dann sagt er, ihr vom Hause Jakob. Jakob wird oft in der Bibel verwendet, es wird oft vom Gott Jakobs die Rede. Gott hat oft diesen Namen für sein Volk verwendet. Jakob ist ein wunderbarer Name. Er erinnert uns an seine Schwäche, seine Hinterlist, mit dem er sich den Segen Gottes ergaunert hat. Und deshalb musste er vor seinem Bruder Esau fliehen, der ihn umbringen wollte. Das heißt, Jakob hat sich mit seinen eigenen falschen Wegen in große Probleme und große Not gebracht. Und deshalb kämpft in 1. Mose 32, Vers 24 ein Mann mit Jakob. Und dieser Mann war der Engel Gottes, war Gott selber. Und in diesem Kampf mit Gott, den der Engel Gottes mit Jakob hatte, wurde er an seiner Hüfte geschlagen und fortan musste er hinken und hatte große Schmerzen. So kämpft Gott auch mit uns, wenn wir eigene Wege gehen wollen. Jeder kennt das aus seinem Leben. Denn er kann mit unseren eigenen Wegen nichts anfangen. Gott muss uns demütigen, damit er uns zu seiner Ehre gebrauchen kann. Anders geht das nicht. Und Jakob ist nicht verbittert über die Verletzungen seiner Hüfte, die Gott ihm zugefügt hat, sondern er bittet Gott um seinen Segen. Er sagt in 1. Mose 32, 26, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es war eine Verwundung und eine Verletzung notwendig, damit Jakob verstand, dass er den Segen Gottes braucht. Es braucht manche Not und manche Schmerzen in unserem Leben, weil wir das Reden Gottes anders nicht verstehen können. Gott kann uns ganz sicher nicht zu seiner Ehre gebrauchen, wenn in unserem Leben alles rund läuft. Wir wissen das. Und dann sagt Gott zu Jakob in 1. Mose 32, 27 bis 28, er sprach, wie heißest du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Israel heißt Gott regiert oder der für Gott kämpft. Das war seine neue Berufung, seine Bestimmung, sein Auftrag. Jakob verließ seinen eigenen Weg und kämpfte als Israel mit diesem neuen Namen für Gott und für das, was Gott wollte. Und daran erinnert uns Jesaja 48, Vers 1, wenn Jesaja sagt, ihr vom Hause Jakob, dir heißet mit Namen Israel. Also ihr, die ihr bisher eigene Wege gegangen seid, erinnert euch daran, dass bei euch Gott regiert, dass ihr für Gott kämpft. Das ist eure Berufung, das ist eure Bestimmung. Haltet am Sieg und am Kampf für Gott und sein Reich fest. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 48, 1. Höret das, ihr vom Hause Jakob, die ihr heißet mit Namen Israel und aus dem Wasser Judas geflossen sind. Wasser in der Bibel ist immer mit dem Segen Gottes verbunden. Und die Wasser Judas sind der Segen Gottes, der aus einem Leben für Gott entspringt, aus einem Kampf für Gott. Und dann sagt Jesaja, die ihr schwöret bei dem Namen des Herrn und gedenken des Gottes in Israel. Wenn wir schwören, dann sagen wir, dass das, was wir sagen, absolut wahr und verlässlich ist. Das heißt, ich vertraue dem, was ich sage, vollkommen. Und genau das sollen wir tun. Wir sollen uns auf das verlassen, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Und auch das Gedenken des Gottes in Israel in Vers 1 ist eine wunderbare Sache. Sich an Gott zu erinnern, seine Zusagen, seine Treue, seinen Segen zu erinnern, das können wir nicht genug machen. Und dann redet Jesaja schon bereits im ersten Vers über ein Problem. Er sagt, aber nicht in der Wahrheit noch Gerechtigkeit. Das heißt, das Schwören auf den Namen Gottes, das Denken an Gott, ist eine Lüge. Es entspricht nicht der Wahrheit. Wer vor Gott gerecht und richtig leben will, der muss das logischerweise in der Wahrheit tun. Wer den Weg Gottes gehen will, der muss sich an Gott und sein Wort und seine Wahrheit halten. Aber das war nicht das, was Jesaja bei seinem Volk gesehen hat. Und so stellt er weiter fest in Vers 2, denn sie nennen sich aus der heiligen Stadt und trotzen auf den Gott Israels, der da heißt der Herr Zebaoth. Zebaoth ist ein Name für Gott, der Herr der himmlischen Heerscharen, der Herr der Allgewaltige, der Höchste, der Oberste, unbeschränkte Gott, der allmächtige Gott. Und Jesaja sagt, mein Volk sagt, dass sie aus der heiligen Stadt kommen, in der Gott wohnt. Und sie sagen, dass sie sich auf den allmächtigen Gott verlassen, sich auf ihn stützen. Aber die Frage ist, ob sie das wirklich machen. Vers 3, ich habe es zuvor verkündigt, das Zukünftige aus meinem Munde ist kommen und ich habe es lassen sagen, ich tue es auch plötzlich, dass es kommt. Gott sagt, ich habe es zuvor verkündigt. Ja, was hat er denn verkündigt? Er hat gesagt, ihr könnt euch immer auf mich verlassen. Die Bibel ist voller Zusagen für sein Volk, für seine Kinder. Nur wenige Kapitel vor Kapitel 48 lesen wir in Jesaja 41, 10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das sagt der allmächtige Gott zu seinen Kindern. Oder in Jesaja 41, 13 bis 14. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Habt ihr verstanden? Gott sagt, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser, der Heilige in Israel. Diese Zusagen Gottes gelten bis heute für das Volk Gottes und für alle, die Jesus nachfolgen wollen. Egal was kommt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Egal wie ausweglos unsere Situation ist, als Kinder Gottes können wir uns immer und in jeder Situation an Gott festhalten. Deshalb sagt Jesaja in Jesaja 48, 3, ich habe es zuvor verkündiget. Ich habe euch von meiner Treue und Zusagen immer wieder, habe sie euch immer wieder gesagt und klar gemacht. Ich habe es zuvor verkündet, dies Zukünftige. Das Zukünftige sind die Eintreffen der Zusagen Gottes. Auf Gott ist immer Verlass und Gott sagt, ich tue es auch plötzlich, dass es kommt. Wir denken, ja, Gott greift zu spät ein, aber das stimmt nicht. Gott greift plötzlich ein, wenn du nicht damit rechnest. Und er kommt nie zu spät. Vergessen wir das nicht, egal wie es uns im Augenblick geht. Jesaja sagt hier, Gott ist nicht nur der allmächtige Gott, sondern Gott ist auch der Gott, auf den du dich immer verlassen kannst. Deshalb ist es immer richtig, Gott zu vertrauen. Es ist immer richtig, seine Zusagen ernst zu nehmen, die er uns in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn wir Gottes Wort als Gottes Wahrheit annehmen und diese Wahrheit in unserem Leben umsetzen, dann wird alles eintreffen, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Aber die Kinder Gottes, das Volk Gottes, glauben den Zusagen Gottes nicht. Und das ist eine ganz große Tragik, damals wie heute. Deshalb sagt Jesaja weiter in Vers 4, denn ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken ist eine eiserne Ader und deine Stirn ist Ehren. Gott macht eine ernüchternde Feststellung, indem er sagt, denn ich weiß, er kennt unser Herz. Er weiß, dass du voller Bosheit bist. Auch wir frommen Leute, auch wir Christen. Manchmal hat man sogar den Eindruck, dass es bei den Frommen noch schlimmer ist wie bei allen anderen. Gott weiß, dass du hart bist. Und dann lesen wir weiter, und dein Nacken ist eine eiserne Ader. Was für ein Bild. Dein Nacken, da hinten, ist wie eine Eisenstange. Du kannst dich nicht beugen. Du kannst dich vor Gott nicht verneigen und demütigen. Warum sagt Jesaja das zu seinen Leuten? Weil sie nicht bereit waren, sich vor Gott zu demütigen. Sie waren voller Stolz und Hochmut. Eigensinnig, stur, unbelehrbar, halsstarrig. Das war ihre Haltung gegenüber den Zusagen Gottes und Gottes Aufforderung zum Gehorsam. Und Gott sagt, das weiß ich, das überrascht mich nicht. Und ihr habt eine eherne Stirn, aus Eisen, stur wie 1000 Rinder. Immer euren eigenen Weg. Ihr rennt ständig ununterbrochen gegen die Wand und seid nicht bereit, euch zu demütigen. Ihr tut, was ihr wollt. Das ist das, was Gott hier sagt. Und ich habe den Eindruck, das ist bei uns auch so. Alle Aufforderungen, die Gott zu mir und dir macht, dass du sein Wort lesen sollst, dass du beten sollst, dass du von Jesus reden sollst, für ihn leben sollst, ihm den Zehnten geben sollst, egal was es ist, sie verhallen in Wind. Wir haben einen Nacken, den wir nicht beugen und demütigen uns mit unseren ehernen Stirn vor nichts, weil wir nichts einsehen wollen. Und das muss automatisch Not über uns bringen, weil wir ja seine Kinder sind. Wir gehören ihm doch. Vers 5. Ich hab's dir verkündiget zuvor und habe dir sagen lassen, ehe denn es kommen ist, auf dass du nicht sagen mögest, mein Götze tut's und mein Bild und Götze hat's befohlen. Noch einmal sagt Gott, ich habe dir's verkündiget zuvor und habe dir sagen lassen. Gott weiß alles, was auf dich zukommt und er hat uns in seinem Wort gesagt, was auf dich zukommt. Gott kennt deine Vergangenheit, deine Zukunft und er weiß alles, was dir begegnen wird im Voraus. Gott kann dir die Folgen deiner eigenen falschen Wegen und deiner Sturheit, die du ihm gegenüber an den Tag legst, bereits vorhersagen. Und Gott hat immer recht, er irrt sich nie. Deine Erkenntnisse sind den Erkenntnissen Gottes immer unterlegen, weil nur Gott dich und diese Welt und das Universum vollständig versteht. Und Gott richtet alle Menschen und Gott zieht alle Menschen zur Verantwortung. Und vor Gott kannst du deine eigene Schuld nicht verstecken oder auf andere schieben. Das geht nicht. Und Gott sagt, ich habe dir es lassen sagen, ehe denn es kommen ist, auf das du nicht sagen mögest, mein Götze tut's und mein Bild und Götze hat's befohlen. Alle Wissenschaft, alle psychologischen, philosophischen Erkenntnisse, alle Vorhersagen über die Zukunft unseres Planeten, alles Wissen dieser Welt, das mit dem übereinstimmt, was Gott uns in seinem Wort vorhergesagt hat, kommt von Gott und nicht von uns Menschen. Deshalb gehört Gott alle Ehre über dieses Wissen. Aber wir Menschen sind so voller Arroganz und Hochmut, wir glauben lieber den klugen Wissenschaftlern mehr als dem allmächtigen Gott. Wir sagen, mein Götze tut's und mein Bild und Götze hat's befohlen. So machen wir das. Dabei sind unsere Götzen die Klugen dieser Welt, die Erkenntnisse dieser Welt, die immer Irrtümern unterlegen sind, immer begrenzt sind. Vor allem, wenn sie Gottes Wort widersprechen, sind sie garantiert falsch. Deshalb sind wir aus Sicht der Bibel immer Götzendiener, wenn wir das Wissen dieser Welt über Gottes Wort stellen. Zweitens, Gottes neue Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Jesaja 48, Vers 6, solches alles hörest du und siehest es und hast doch nicht verkündiget, denn ich habe dir zuvor Neues sagen lassen und Verborgenes, das du nicht wusstest. Gott sagt, das, was ich euch vor langer Zeit vorhergesagt habe, das habt ihr nicht verkündigt, weil ihr es nicht verstanden habt. Es war euch verborgen. Es ist etwas vollkommen Neues, von dem ihr keine Ahnung hattet. Und dieses Neue ist Jesus, der Messias und Erlöser, der auf diese Welt kommen wird. Und Jesus wird sein geistliches Reich in uns aufrichten, in jedem, der zu ihm gehört, der sich zu Jesus als seinem Herrn und Heiland bekehrt hat. Und hier redet Jesaja 48 über 700 Jahre vor der Geburt Jesu davon, dass Jesus auf diese Erde kommen wird, uns zu erlösen. Und dann Vers 7, nun aber ist geschaffen und nicht dazumal und hast nicht einen Tag zuvor davon gehört, auf das du nicht sagen mögest, siehe, das wusste ich wohl. Gott hat das Neue, dass Jesus kommen wird, für sich behalten, damit keiner sagen kann, das wusste ich schon. Und warum hat Gott das gemacht? Wir lesen das im nächsten Vers, Vers 8. Denn du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht und dein Ohr war dazumal nicht geöffnet. Ich aber wusste wohl, dass du verachten würdest und vom Mutterleibe an ein Übertreter genannt bist. Gott macht klar, das Neue, das ich tue, ist etwas, für das du nicht offen gewesen bist. Und warum war das so? Weil du das verachten würdest und von Mutterleibe an ein Übertreter genannt bist. Schuld und Sünde verhindern, dass wir für das Reden Gottes offen sind. Das ist auch heute bei uns Menschen so. Schuld und Sünde machen uns blind für die Wahrheit. Es gibt eine Blindheit des Herzens, sagt die Bibel, durch das Böse in uns. Und Jesaja spricht von uns, von Übertretern. Das sind Kriminelle. Das sind wir seit unserer Geburt von Mutterleibe an, dass wir Gott und sein Wort verachten. Und das sind in den Augen Gottes Verbrecher. Jesaja 48, 9. Darum bin ich um meines Namens willen geduldig und um meines Ruhms willen will ich mich dir zu gut enthalten, dass du nicht ausgerottet werdest. Gottes Zorn über unsere Sünde muss uns alle sofort ausrotten und vernichten. Aber Gott ist geduldig. Er hat sich entschieden, seinen Zorn zu verzögern, um uns Gelegenheit zur Buße zu geben. Gott will uns mit seiner Geduld die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu erkennen, Erlösung zu finden, seinen Willen zu tun. Das ist ein Hinweis auf die Erlösung, die wir nur bei Jesus finden können, durch die demütige Bitte um Vergebung. Gott ist gnädig, er sagt, um meines Namens willen, nicht um deines, um meines Namens willen. Das heißt, es geht Gott um seinen Ruhm, nicht um deinen Ruhm. Gott verzögert seine Strafe und er will uns noch nicht zerstören. Aber alle Ehre dafür gehört Gott und nicht uns. Wir bilden uns ja manchmal noch was ein, dass wir Gott gefunden haben. Dabei geht es Gott darum, dass du nicht ausgerottet wirdest. Denn ohne Gnade, ohne Vergebung werden wir ausgerottet. Wir kommen in die Hölle, wenn wir Jesu Vergebung nicht annehmen wollen. Das ist eine sehr ernste Botschaft. Die können wir den Leuten doch nicht vorenthalten. Jeder, der keine Vergebung hat, weil er Jesus abgelehnt hat, wird nach diesem Leben im ewigen Feuer der Hölle brennen. Wir kennen das zum Beispiel aus Markus 9, Vers 42. Mein dritter Punkt, Gott nutzt Not und Elend, um uns zu erziehen. Vers 10, siehe, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends. Rohsilber wird in einem Gefäß so lange erhitzt, bis alles Material, das nicht zum Silber gehört, gelöst oder verbrannt ist. Aber das ist Gott noch zu wenig, um uns zu verändern. Gott benutzt nicht nur Hitze, er benutzt große Schwierigkeiten und Elend, um uns klarzumachen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Er will uns auserwählt machen im Ofen des Elends. Was für eine Formulierung. Gott benutzt Elend, um uns zu verändern. Er benutzt Elend, um uns zu zeigen, was uns fehlt und was bei uns anders werden muss. Nur so kann Gott uns wirklich klar machen, wie sehr uns die Sünde zerstört und kaputt macht. Dabei ist unser Stolz und Hochmut, unsere mangelnde Bereitschaft, vor Gott die Knie zu beugen, unser allergrößtes Problem. Das ist bei uns allen so. Und dann Vers 11, um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott macht etwas Neues in seinen Kindern und das Neue wird zu einer Veränderung führen. Und Gott sagt, ihr lebt nicht in der Wahrheit und nicht im Gehorsam und nicht entsprechend dem, was ich will. Ihr seid stur und uneinsichtig. Aber ihr seid doch meine Kinder. Ihr gehört doch zu mir. Ich wusste von Anfang an, was für elende Versager ihr seid. Aber dennoch seid ihr meine Kinder und deshalb kann ich es nicht so lassen, wie ihr lebt. Ich werde an euch arbeiten, ich werde euch verändern. Und dazu benutze ich den Ofen des Elends. Und ich bin uns allen so. Und warum tue ich das? Er sagt, um meinetwillen, weil ihr seid doch meine Kinder. Ja, um meinetwillen tue ich's. Denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Weil wir solche arrogante Menschen sind, wisst ihr? Die Ehre muss immer Gott gehören. Immer. Gott hat mit seinem Volk einen Bund gemacht. Und er hat auch mit uns, die wir zu Jesus gehören, einen Bund gemacht. Wir gehören für immer zu ihm, für immer. Und er kann es nicht zulassen, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er will uns verändern. Und dazu muss er uns durch Not und Schwierigkeiten führen. Er redet vom Ofen des Elends. Und am Ende ist es nicht unser Verdienst. Jede Veränderung im Ofen des Elends ist immer ein Akt der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes, der uns ihm ähnlich machen will, weil wir doch zu ihm gehören. Wir sind doch seine Kinder. Und natürlich kann er uns in den Schwierigkeiten niemals im Stich lassen, weil wir doch seine Kinder sind. Mein vierter Punkt, Gott gehorchen bringt reichen Segen und wahren Frieden. Vers 12, höre mir zu, Jakob und du Israel, mein Berufener. Ich bin der Erste, dazu auch der Letzte. Gott sagt zu seinem Volk und zu allen, die zu Jesus gehören, ich bin alles für euch. Habt ihr das verstanden? Ich bin Gott für euch und ich bin euer Leben. Es gibt nichts, was in deinem Leben wichtiger ist, als ich es für dich bin. Gott ist der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte in deinem Leben. Gott ist einfach alles für dich. Und wenn wir Gott nicht zur höchsten Priorität unseres Lebens machen und ihn nicht alles unterordnen, dann sind wir ganz einfach dumme Leute. Stur, uneinsichtig. Wir haben gar nicht verstanden, dass wir uns selber am allermeisten schaden, wenn wir so leben. Vers 13. Meine Hand hat den Erdboden gegründet und meine rechte Hand hat den Himmel umspannet. Was ich rufe, das steht alles da. Die ganze Schöpfung, wie wir sie sehen, ist allein Gottes Erfindung. Er hat alles gemacht und nicht wir. Und wisst ihr, was das Problem ist? Alle Bereiche der Schöpfung gehorchen Gott, den Grundgesetzen, den physikalischen Gesetzen Gottes. Die ganze Schöpfung tut, was Gott will. Sie folgt seinen Vorgaben. Nur wir Menschen tun das nicht. Doch Gott hat die ganze Schöpfung für uns Menschen geschaffen. Das heißt, Gott hat die ganze Welt erschaffen und am Ende hat er uns erschaffen, damit wir in seiner Welt leben können. Wir sind das Zentrum, die Krone der Schöpfung. Gott hat es erschaffen und es hat deswegen uns erschaffen. Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir etwas für ihn tun können. Deshalb hat er uns nicht erschaffen. Denn Gott hat schon alles, ihm gehört schon alles. Er braucht nicht, was du ihm geben kannst. Aber alles, was Gott erschaffen hat, soll ein Segen für uns Menschen sein. Deshalb hat er diese Schöpfung gemacht. Dann Vers 14, sammelt euch alle und höret, wer ist unter diesen, der solches verkündigen kann? Der Herr liebet ihn. Darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern beweisen. Babel steht für die gottlosen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und die Chaldäer, das waren die Weisen, die Magier, die Gelehrten, die Intellektuellen aus Babel, die sich in ihrer Klugheit über Gott hinweggesetzt haben. Und Gott fragt die ganze Schöpfung, wer ist unter diesen, der solches verkündigen kann? Der Herr liebt ihn. Wen liebt der Herr? Jesus. Damit ist Jesus gemeint. Denn Jesus ist der Sohn Gottes, den Gott liebt. Und Jesus wird auf diese Welt kommen. Und er wird seinen Willen an den Gottlosen und an den Klugen dieser Welt beweisen, indem er ihnen zeigt, wie dumm sie sind. Vers 15, ich habe es gesagt, ich habe ihn gerufen, ich will ihn auch kommen lassen und sein Weg soll ihm gelingen. Er redet von Jesus, er redet wieder von Jesus, unserem Erlöser, der alle unsere Schuld und Sünde bezahlen wird und alles, was er sich vorgenommen hat, wird ihm gelingen. Es wird keine Macht dieser Welt verhindern können und Jesus, der Messias, macht etwas Neues, das die Juden nicht kannten, die Jesaja damals zugehört haben. Und dann Vers 16, tretet her zu mir und höre dies, ich hab's nicht im Verborgenen zuvor geredet, von der Zeit an, da es geredet wird, bin ich da und nun sendet mich der Herr und sein Geist. Jesaja redet von etwas, was die Juden von Anfang an nicht kannten, es war ihnen verborgen. Und wen hat hier Gott gesendet? Das ist der Herr, Herr, das ist Jesus, der kommt und mit ihm kommt sein Geist. Und das Kommen Jesu wird eine große Veränderung mit sich bringen, wir wissen das. Denn Jesus wird neue Dinge machen und denen, die ihm gehören, wird er seinen Geist geben. Deshalb kommt er mit seinem Geist. Und Vers 17, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heiligen Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehret, was nützlich ist und leite dich auf dem Wege, den du gehst. Plötzlich redet Jesaja vom Herrn, dem Erlöser, das ist Jesus, dein Erlöser, der Heiligen Israel. Und Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist. Jesus lehrt uns, was wichtig ist, was entscheidend ist für uns Menschen. Und Jesus leitet dich auf dem Weg, den du gehst. Das heißt, er klärt die Dinge, die du brauchst, um ihm nachzufolgen, um erlöst zu werden. Und dann haben wir einen Vers, der sehr wichtig ist. Jesaja ruft aus voller Inbrunst. Vers 18. O, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Jesaja hat vorher davon gesprochen, dass Gott sein Volk im Ofen des Elends verändern wird. Aber das müsste eigentlich gar nicht sein. Denn den Ofen des Elends brauchen wir nur aufgrund unseres Ungehorsams, unserer Sturheit, unseres eisernen Nackens. Wenn das Volk Gottes den Willen Gottes getan hätte, Gott gehorsam gewesen wäre, dann wäre ihr Friede wie ein Wasserstrom und ihre Gerechtigkeit wie Meereswellen. Einen Wasserstrom kann keiner stoppen. Der fließt immer. Auch Meereswellen kommen ohne Pause. Das ist ein Gesetz der Natur. Und das tut Gott bis heute in unserem Leben, wenn wir endlich bereit sind, ihm gehorsam zu sein. Wisst ihr, ich halte diese Predigt auch für mich. Vers 19, und dein Same wird es sein wie Sand und das Gewächs deines Leibes wie desselben Kies, der des Name nicht würde ausgerottet, noch vertilget vor mir. Am Ende für die Erlösung durch Jesus, für die Menschen, die diese Erlösung annehmen, zu einem großen Segen. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht ausgerottet und vertilgt werden. Das ist ein Hinweis auf die Hölle. Das ist das Wichtigste. Wir wissen, dass jeder Mensch Buße tun muss über seine Sünde und Jesus annehmen muss. Nur wer ein Leben mit Jesus beginnt und ihn um Vergebung bittet, der wird gerettet werden. Und diese Botschaft müssen alle Menschen hören. Die wichtigste Frage für jeden Menschen ist, hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du Jesus als deinen Heiland, als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Denn nur wer Vergebung in Jesus angenommen hat, kommt in den Himmel und hat ewiges Leben. Und dann Vers 20, geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit fröhlichem Schall, verkündiget und lasset solches hören, bringet es aus bis an der Weltende, sprechet, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöset. Am Ende unseres Textes fordert Jesaja uns auf, geht aus von Babel. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Seid nicht bei den Klugen und Weisen, die gottlos sind und deshalb diese Welt nie richtig verstehen können. Seid dort nicht, wo die Unwahrheit und die Ungerechtigkeit verbreitet wird. Dort haben wir nichts verloren. Stattdessen verkündigt und lasst es hören, dass der Herr uns erlöst und vergeben hat. Ruft mit fröhlichem Schall, mit einem Herzen voller Freude, dass ihr den Heiland habt, der euch erlöst hat und einen Platz im Himmel versprochen hat, vorbereitet hat. Und dann steht hier, bringet es aus bis an der Weltende. Das heißt, sagt es den Menschen bis an die Enden der Erde, dass sie Jesus brauchen. Das ist ein Hinweis auf den Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. In Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus will, dass so viele Menschen wie möglich über ihre Sünde Buße tun und Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Denn nur wer Vergebung hat, kommt in den Himmel. Wer keine Vergebung hat, kommt in die Hölle. Deshalb müssen alle Menschen diese Botschaft hören. Und dann Vers 21. Sie hatten keinen Durst, da er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus Felsen fließen. Er riss den Fels, das Wasser herausrann. Wasser ist ein Bild für den Segen Gottes. In 1. Korinther 10, Vers 4 wird Jesus als der Fels bezeichnet. Und dieser Fels wurde in 2. Mose 17, 6 geschlagen. Das ist ein Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Und durch die Kreuzigung Jesu flossen Ströme des Segens auf alle Menschen, die diese Erlösung annehmen. Was für ein schönes Bild. Und das geschah, als sie in der Wüste waren. Die Wüste ein Bild für diese kaputte, gottlose Welt, in der wir leben. Wir leben in der Wüste. Aber es gibt keinen, der ohne Hoffnung weiterleben muss. Jeder kann Jesus als seinen Herrn und Heiland heute noch annehmen. Jeder kann Erlösung und Vergebung seiner Schuld erfahren, wenn er Buße tut und Jesus um Vergebung bittet. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Deshalb lesen wir im letzten Vers, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden, sagt der Herr, für die Menschen, die die Erlösung nicht annehmen. Habt ihr verstanden? Das passt wunderbar in unsere Zeit. Es gibt keinen Frieden, sagt Jesus, für den, der Jesus nicht hat. Jesus kam auf die Erde, um uns zu erlösen. Einen anderen Weg der Erlösung, der Befreiung von unserer Schuld und Sünde, gibt es nicht, außer über Jesus. Gott ist allmächtig und was er will, das wird er auch tun. Und er wirbt um jeden Menschen, der mit einem bußfertigen Herzen, mit einem demütigen Herzen zu ihm kommt. Das können wir üben bis zu unserem Lebensende. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann sei endlich bereit, ihm gehorsam zu sein. Endlich. Deshalb erinnern wir uns noch einmal an Vers 18 in unserem Kapitel. O, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wasserströme und Meereswellen kann man nicht stoppen. Die fließen immer. Es gibt keine Alternative zum absoluten Gehorsam Gott gegenüber. Mehr Segen kannst du nirgends finden, als wenn du das tust, was Jesus von dir haben will. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es ist so logisch und so klar, Herr, dass du uns nicht einfach springen lässt. Das geht nicht. Wir gehören doch dir. Gib, dass wir das endlich verstehen, dass wir das tun, was du haben möchtest. Dass wir unsere Sturheit, unsere eiserne Stirn, unsere ehernen Nacken beugen vor dir und endlich das tun, was wir schon lange wissen. Lass uns dir treu sein, dir nachfolgen. Und danke für diese Meereswellen, für diesen Wasserstrom, der nicht zu stoppen ist, wenn du in unserem Leben bist. Das wünschen wir uns, das wollen wir. In Jesu Namen. Amen.